und mir sagen muss, sei mal flexibler, lass es mal zu, lass es uns mal ausprobieren. Nur weil du nichts von hältst, muss es nicht falsch sein. So durcheinander, wie man sich jetzt einen Bienenstock vorstellt, aber schon, wo alle sehr lebendig, sehr busy sind und sich in den Bereichen einbringen können, wo sie Lust drauf haben. Aber nicht nur im Sinne einer Selbstverwirklichung in dem Sinne, sondern schon auch im Sinne einer gesellschaftlichen Gestaltung.
Wir sind live mit einer neuen Folge Salon Froufrou, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Felix Jung und habe heute niemand wenigeren als Silvia Husstedt zu Gast, unsere Gründerin und Geschäftsführerin des U-Instituts. Hallo Silvia, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, schön da zu sein.
Wir wollen heute über den U-Turn sprechen, eine relativ gravierende Organisationsumstrukturierung, die bei uns vor einigen Monaten begonnen hat. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, würde ich gerne den Podcast einleiten mit unserer Standardfrage, die, wie ich das Gefühl habe, noch nie so gut gepasst hat wie heute eigentlich, wenn man um die Umstrukturierung von Unternehmen spricht. Nämlich, wenn dein Unternehmen eine Bühnenshow wäre, liebe Silvia, wie würde diese Show heißen und welche Rolle würde du dort spielen?
Also ich habe ja tatsächlich ich kenne die Frage ja, ne, aus den anderen Podcasts, und das, was mir da bei uns spontan als erstes eingefallen ist, war tatsächlich Rocky Horror Picture Show. Musste dann aber für mich selber überlegen, warum ist mir das spontan eingefallen? Oder war so mein erster Gedanke, und dann habe ich mal, sagen wir, so eine Herleitung getroffen, die vielleicht ein bisschen sehr übertragen ist, aber es muss ja einen Grund gegeben haben, warum es mir als erstes eingefallen ist. Und ich glaube, das eine ist so, das, was die Botschaft oder die Message hinter Rocky Horror Picture Show ist, ist ja dieses Don't Dream It, Be It. Und da geht es ja auch so ein Stück weit darum, sich zu Themen, seine eigene Meinung zu bilden, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, und nicht zu träumen, sondern irgendwie zu machen. Und ich glaube schon, dass das was ist, was für uns im Unternehmen auch sehr wichtig ist, dass wir tatsächlich auch versuchen, uns zu den unterschiedlichsten Themen, die in unserem Unternehmenskontext wichtig sind, unsere eigene Meinung zu bilden, Entscheidungen zu treffen, auch unseren eigenen Weg zu entwickeln. Ich glaube, das wird jetzt beim U-Turn auch nochmal relevant, da tatsächlich drauf zu gucken, den eigenen Weg zu empfinden und vor allen Dingen nicht einfach nur zu träumen, zu denken, sondern tatsächlich zu machen und zu handeln. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite bei der Rocky Horror Picture Show ist, dass du da ja so auf der einen Seite die hast, die eher so sehr konventionell, sehr traditionell sind, und auf der anderen Seite hast du welche, die wirklich sehr lebendig, kreativ, unkonventionell sind. Und so spannend wird's ja dann, wenn die aufeinandertreffen. Und so ein bisschen beschreibt das für mich auch den Kontext der Kultur- und Kreativwirtschaft, in dem wir unterwegs sind. Also wir haben sowohl Kontakt zu der eher konventionellen Seite als auch zu der kreativen Seite, zu der lebendigen, unkonventionellen Seite, und versuchen ja, die zusammenzubringen, weil genau dann wird es nämlich spannend.
Ja, absolut. Das finde ich eine sehr schöne Analogie. Bleibt nur noch die Frage, welche Rolle hast du denn in der Rocky Horror Picture Show, oder hast du dir eine neue Rolle dazu gedichtet, die es in dem Original-Musical noch
gibt? Also ich fand ja immer, ich bin es nicht wirklich, aber ich glaube, ich wäre es gerne gewesen, Frankenfurter.
Ja, gut, okay, ja, besser ist es nicht. Ich dachte gerade, wie komisch ist es, wenn ich das direkt frage, aber ja, das ist natürlich die beste Rolle auf jeden Fall.
Ja, ich glaube aber, dass die finden alle super, aber ich habe jetzt auch gedacht, ich bleibe da einfach mal bei, weil die ist gut.
Ja, ausgezeichnet. Ja, ein perfekter Start. Wir sind, genau, wenn wir jetzt bei der Analogie der Rocky Horror Picture Show bleiben, was braucht denn eine moderne Organisation, die so diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast, am besten umsetzen kann? Also wie muss eine Organisation im Hier und Jetzt aussehen, insbesondere natürlich auch, wenn sie gewappnet sein möchte für die Zukunft?
Also was ich immer wichtig finde und auch inspirierend, sind Organisationen, die so eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlen. Also wo du das Gefühl hast, da arbeiten Menschen, die was gestalten wollen, die für sich eine Motivation haben, einen Gestaltungswillen, bis auch durchaus einen Spaß an dem, was sie machen. Ich glaube, moderne Organisationen brauchen auch sowas, also brauchen auch eine gewisse Schnelligkeit, ne, ohne ins Überhasten zu kommen, aber flexibel, schnell reagieren zu können. Es glaube braucht für mich sowas in der Organisation wie ein Freiraum, ne, der es auch erlaubt, dass man auf bestimmte Veränderungen schnell reagieren kann, weil man nicht in so einem festgefahrenen Korsett unterwegs ist. Wichtig finde ich auch, dass die Organisation, für die Organisation, das muss gar nicht so wahnsinnig nach außen deutlich sein, aber nach innen sowas wie eine Botschaft, ein Purpose hat, an dem man sich orientieren kann und dabei auch für die einzelnen Mitglieder der Organisation eine Klarheit und eine Transparenz. Und natürlich die Menschen, die das alles machen können, wollen, Lust drauf haben.
Da würde ich dir total zustimmen. Und wenn man jetzt auf die andere Seite guckt, was für Herausforderungen stehen denn momentan diesen Ansprüchen oder diesen Inhalten, diesem Purpose gegenüber? Also wogegen muss man sich sozusagen durchsetzen?
Meinst du jetzt generell oder speziell auch bei uns in der Organisation?
Beides. Vielleicht okay. Erstmal generell und dann vielleicht so die spezifischen Sachen, die dir bei uns auffallen.
Also ich glaube, zum einen ist es, dass wir uns natürlich, in was Organisationen angeht, durchaus auch in einer Umbruchphase befinden von einem Organisationsverständnis, was noch sehr stark aus der Vergangenheit geprägt ist und was jetzt auf die Gegenwart und Zukunft trifft, die doch was anderes erfordern. Da den Wechsel hinzukriegen und den Change hinzukriegen, ist meiner Einschätzung nach für viele Organisationen eine Herausforderung. Und damit einhergehend, je größer die Organisation werden und je mehr du dazu bewegen hast, desto schwieriger wird das natürlich. Also so traditionell sind Organisationen vielfach doch noch auf eine gewisse stärkere Hierarchie angelegt. Es gibt noch so ein starkes Führungsverständnis von jemandem, der sagt, also jetzt alles so ein bisschen überspitzt, aber von jemandem, der sagt, so wo es lang geht und die anderen folgen. Es gibt auch noch eine große Verbundenheit zu sowas wie Stabilität und Langlebigkeit als wichtige Faktoren, an denen man sich orientiert. Und das trifft jetzt dem gegenüber, was ich eingangs erwähnt habe. Und da klaffen dann natürlich schon, das klafft schon auseinander. Mhm. Und ich glaube, dass das für bestimmte Organisationen dieses, sagen wir mal, eher traditionelle Modell noch funktioniert. Aber wie lange, wage ich nicht zu sagen. Und wenn man dann den Wandel nicht hinkriegt, dann kann das natürlich dazu führen, dass das die gesamte Organisation beschädigt.
Genau, du hast ja gerade schon angesprochen, wir befinden uns gerade, oder also ich kann mich in meinem Leben von 30 Jahren irgendwie selten dran erinnern, dass man das Gefühl hatte, so wow, jetzt gerade findet so der Umbruch statt, so mega der Paradigmenwechsel, irgendwie alles, nichts ist mehr so, wie es vorher war und irgend so fast wie so eine neue Epoche kommt, ne? Und dementsprechend, genau, hat man auf der einen Seite so dieses, ja okay, Organisationen waren bisher so und so, ne, stark hierarchisch etc. und gleichzeitig ist jetzt aber so, nee, irgendwie, es muss jetzt was anderes kommen. Ja. Irgendwas muss komplett neu gemacht werden an dieser Stelle und nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Und an dieser sehr schwierigen, kruxigen Stelle befinden wir uns ja gerade. Was war denn so für dich die Motivation, dass du gesagt hast, wir als U-Institut machen jetzt den U-Turn, also auch wir begeben uns jetzt sozusagen radikal anders in die Zukunft, werfen nochmal vieles über den Haufen, was bisher ganz gut funktioniert hat, weil wir einfach sagen, wir wollen das anders machen. Also was gab es vielleicht bei dir so einen spezifischen Moment, wo du so gemerkt hast, okay, irgendwas muss ich hier ändern? Oder genau, war es so ein generelles Gefühl, das dich dazu motiviert hat, diesen U-Turn ins Leben zu rufen?
Also es gab gar nicht einen speziellen Moment. Ich glaube, das war eine Gemengelage aus mehreren Sachen. Einmal schon auch, dass ich natürlich auch gesehen habe, dass dieses Thema von außen immer ein stärkeres Thema war. Also so Organisationen der Zukunft, damit auch verbunden agile Organisationen, flache Hierarchien, eigenverantwortliche Teams, damit verbunden auch diese ganzen Themen von New Work bis hin zu Homeoffice, und kann da auch sagen, das ist bei mir am Anfang nicht auf völlige Begeisterung gestoßen, weil ich halt auch noch aus einem ganz anderen Kontext komme, aber da kommen wir ja vielleicht auch später nochmal zu. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch intern bei uns im Unternehmen die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die schon an bestimmten Stellen signalisiert haben, dass sie sich ein anderes Arbeiten wünschen. Und auch der Bereich, in dem wir tätig sind. Also wir sind in dem Bereich auch Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Wir sind im Bereich Innovation tätig, auch da stark soziale Innovation. Das sind natürlich gerade auch Kultur- und Kreativwirtschaft alles Bereiche, die jetzt nicht unbedingt konventionell geprägt sind, die nicht unbedingt hierarchisch geprägt sind. Gibt es auch in Teilen, also, aber so, wenn du in dem wesentlichen Bereich hinguckst, ist Kultur- und Kreativwirtschaft sehr agil, flache Hierarchien, Netzwerkstrukturen. Na, also da findest du diese klassischen Hierarchien, auch dieses klassische Führungsverständnis oder dergleichen eher weniger. Und in dem Bereich habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann auch für mich eigentlich festgestellt, dass das, was man vielleicht so unter traditioneller Unternehmensführung und Personalführung versteht, auch überhaupt nicht meinem Menschenbild entspricht. Das hat letztendlich dann dazu geführt, dass ich auch gesagt habe, lasst uns damit mal beschäftigen, oder wir alle im Unternehmen, und lasst uns mal gucken, was das eigentlich für uns bedeuten kann.
Und wenn du den U-Turn so in drei Stichpunkten zusammenfassen müsstest, was sind sozusagen die drei Key-Essenzen des Ganzen? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich würde jetzt nicht von Abschaffung von Hierarchien sprechen, aber von ich spreche mal von Abschaffung der Hierarchien, aber es ist nicht gleichbedeutend mit Abschaffung von Führung. Also schon das, was man gemeinhin als Hierarchie bezeichnet, stark aufzulösen, wäre ein Stichwort. Sehr viel Verantwortung auf den Einzelnen und in die Teams geben. Und für das, was jetzt Führungsebene ist, geht es auch darum, ein ganz anderes Führungsverständnis und Rollenverständnis für sich zu erarbeiten. Das wären, glaube ich, so die drei wesentlichen Themenbausteine, die ich jetzt mal beschreiben wollen würde.
Das finde ich ja sehr interessant mit dem Gestaltungsspielraum, der aber gleichzeitig auch sehr anstrengend ist, weil ich habe so das Gefühl, dass besser kann man eigentlich so meine Generation, so die Millennials, gar nicht zusammenfassen, ne? Dass so das Thema Sicherheit im Job oder generell so eine materielle Sicherheit wird so ein bisschen vorausgesetzt. Und ich meine, gut, wenn man in Deutschland aufwächst, ist es auch zu einem großen Teil auch einfach gegeben, ne? Es ist ja schon relativ lange jetzt ein wirtschaftlich stabiles Land. Aber gleichzeitig hat ja so meine Generation und auch die Generation danach, so die jetzige Jugendgeneration, haben ja so dieses wahnsinnige Ding mit so der Job und das ganze Leben muss wahnsinnig Selbstverwirklichung, ne, hoch 3000 sein, ne? Ja. Und der Job muss materielle Sicherheit bieten, er muss aber auch wahnsinnig viel Entfaltungsspielraum bieten, aber gleichzeitig wird dann auch immer so ein bisschen so eine gewisse Führung dennoch eingefordert, weil letzten Endes müsste man sich ja sonst zu 100% alles selber erarbeiten, wo man denn hin will, und so ganz ohne Leitplanken, ohne Führung ist das extrem anstrengend beziehungsweise nicht so wahnsinnig fruchtbar, würde ich mal denken. Daher finde ich das gerade sehr interessant, dieses Spannungsfeld mit so genau, auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite Entfaltungsspielraum, dass das auch bei dir so vorgekommen ist in der Retrospektive, finde ich ja sehr interessant.
Ja, also und vor allen Dingen, es ist ja dann, also es ist halt auch anstrengend, weil du für alles die Verantwortung hast, ne? Also wenn was geht, dann bist du verantwortlich und nicht derjenige oder diejenige, die gesagt hat, mach das mal so, sondern komplett du alleine. Und das ist schon was, was man auch erstmal für sich annehmen muss.
Ja, ne? Absolut.
Also insbesondere, wenn man auch dann noch verantwortlich gegenüber anderen ist, also gegenüber MitarbeiterInnen, KundInnen. Damals hatte ich schon auch noch, als das losgeht, sowas wie eine Arbeitgeberin, die aber jetzt würde zu weit führen, das herzuleiten, aber die aus bestimmten Gründen da sehr viel bei mir belassen hat, so nach dem Motto, du machst das schon, wir verlassen uns da drauf. Und das war ja auch alles total richtig und war auch super. Aber nichtsdestotrotz waren sie ja trotzdem noch davor, als welche, vor denen ich mich verantworten muss. Und das war dann schon im ersten Moment, weil das auch unvorbereitet passierte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da so reingedroppt. War das schon was mit den unterschiedlichen Anspruchsgruppen, die man da hatte, durchaus anstrengend war, ja.
Wenn man jetzt eine Organisation halt auch umdenkt und eben diese bisherigen Fragen von Hierarchie, aber dadurch natürlich auch Verantwortung so ein bisschen über den Haufen wirft und das Ganze ein bisschen auseinanderklamüsert und neu zusammensetzt, was bedeutet das denn eigentlich für das Thema Führung aus deiner Sicht?
Also für mich ist eigentlich immer ein guter Anker zu sagen, also Führung hat auch was mit Orientierung geben zu tun. Und dann, wenn man nochmal weitergeht, so ein bestimmtes Führungsverständnis ableitend, dann gibt es für mich nicht die eine richtige Führung, sondern da muss man sich halt klar darüber sein, dass Menschen unterschiedlich sind und fast jeder was anderes braucht. Also die einen brauchen wirklich so jemanden, ne, der ihnen Leitplanken vorgibt, die anderen brauchen mehr Spielraum. Na, also so in der Range spielt sich das ja ab. Und für mich ist es jetzt, wenn man so einen Wechsel durchmacht, oder sagen wir mal so, da gibt's ja auch noch einen Aspekt von Führung, so ganz klassisch hierarchisch, wo die Führung tatsächlich sagt, linksrum oder rechtsrum. Also das ist so ein ganz extremes Spektrum, wo eigentlich immer nur noch vorgegeben wird, was zu machen ist und im Idealfall vielleicht noch erklärt wird, warum, aber nicht mal das ist unbedingt notwendig. Also das ist jetzt natürlich auch ein sehr starkes Extrem. Und für mich bedeutet dann tatsächlich eher so zukunftsgerichtet oder so wie ich es oder wir es jetzt auch schon versuchen, ist es tatsächlich eher Orientierung zu schaffen, die Mitarbeiterin mitzunehmen in dem, wo sich die Organisationen hin entwickeln sollen und was sich darauf ableitet, auch an bestimmten Stellen sich tatsächlich zu zwingen, loszulassen. Und natürlich da, also ein großes Maß an Vertrauen ist da, glaube ich, auch wichtig. Und auch so eine Führung hat dann immer so eine Komponente von auch strategisch vorgeben, wo sich ein Unternehmen hinentwickeln kann oder vielleicht gar nicht vorgeben, sondern auch zu gucken, dass man den Weg bis zu einer gewissen Grenze gemeinsam entwickelt, aber so eine gewisse Zielrichtung, gerade in welchem Bereich, in welchen Märkten, in welchen Themen, ist ja dann doch schon oft auch eine Aufgabe von Führung, das in Teilen zumindest vorzugeben. Das ist so die eine Seite. Und das andere wäre dann, da noch so eine Coach-Funktion zu haben, in der sich dann tatsächlich die Mitarbeiterinnen und in der man die Mitarbeiterin begleiten kann, sich darin eigenverantwortlich zu entwickeln und eigenverantwortlich die Aufgaben zu erfüllen. Also das ist für mich so dieser Raum, um den es jetzt geht, den wir zum Teil schon versuchen umzusetzen, aber der natürlich noch viel, viel stärker ausgestaltet und reflektiert und im Unternehmen umgesetzt werden muss.
Ja, genau. Also diesen Coaching-Gedanken, den halte ich auch dafür total wichtig. Und gerade wenn man dann so drüber spricht, dass so Führung sozusagen natürlich irgendwo auch noch passieren muss, aber dass sie vielleicht so ein bisschen mehr, ich sag mal, demokratischer aufgeteilt wird oder so, dass halt mehrere Leute für bestimmte Aspekte dort führen, aber dementsprechend natürlich auch eine Verantwortungsübernahme haben, stellt sich mir tatsächlich immer so diese Frage, die dann auch fast schon ein bisschen ins Philosophische geht, aber dennoch finde ich auch in der Praxis sehr wichtig ist, nämlich dieser Gedanke oder diese Restrukturierung setzt natürlich voraus, dass theoretisch auch jeder oder zumindest fast jeder Führung beziehungsweise diese Verantwortungsübernahme lernen kann. Würdest du denn sagen, dass dem so ist?
Ja, also bestimmt in Grenzen. Also das eine ist ja auch Lernen und das andere ist Wollen. Also ich glaube auch, dass nicht jeder das wollen muss.
Ja, auch sehr gut.
Ja. Also ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, wenn jemand sagt, ich will das gar nicht. Also ne, das, also wie ich schon eben gesagt habe, ist ja Verantwortung zu übernehmen auch nicht nur leicht, ne? Sondern er hat ja auch durchaus seine fordernden Komponenten und da kann ich es auch durchaus verstehen, wenn jemand sagt, so wichtig ist mir Beruf nicht, sondern ich komme da gerne hin, mir ist ein Betriebsklima wichtig, mir ist wichtig, dass ich meinen Job gut erfülle, aber mehr will ich auch nicht. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, passt dann die Organisation und die Art von Verständnis, wie man arbeiten will, noch zusammen. Also wie viel ist dann noch deckungsgleich, wenn man tatsächlich an einer anderen Form der Organisation arbeitet? Ich würde aber, wenn ich bei uns auf die Mitarbeiterinnen gucke, das so beurteilen, dass da wirklich jeder oder jede Bereich hat, wo sie sagt, Eigenverantwortung und Verantwortungsübernahme ist mir wichtig. Das ist vielleicht nicht in allen Ausprägungen gleich, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Aber vom Ansatz her ist das bei allen da. Und ich glaube, in der Range hat das dann auch alles Platz in einem sich verändernden Unternehmen. Also es geht dann halt darum, auszuhandeln in den Teams, wer da im Prinzip dann welche Rolle ausfüllt und da auch ganz klar zu haben, da sind halt welche, die haben mehr Bock darauf, Verantwortung zu übernehmen als andere. Und solange das dann fürs Team funktioniert und fürs Team auch gut ist, weil die einen im Prinzip diese Freiräume dann ausfüllen können und die anderen das nur in einem gewissen Umfang machen müssen, funktioniert das auch alles und hat auch alles seinen Platz und seine Berechtigung.
Wie war das denn bei dir? Würdest du sagen, dass du zu Beginn deiner Karriere einfach Bock auf Führungsaufgaben hattest und dir das so geschnappt hast? Oder ist es mehr oder weniger passiert und du bist da so ein bisschen reingerutscht und hast so gesagt, ach ja, das ist eigentlich gut, das klappt und das liegt mir?
Also wenn ich auf das zurückgucke, wie ich mich entwickelt habe, dann kann ich sagen, dass mir, was mir immer wichtig war, war tatsächlich Beruf zu haben, in dem ich Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und Beruf war für mich immer wahnsinnig wichtig. Ich wollte da zulernen, ich wollte mich entwickeln. Was mir nicht wichtig war, war so eine klassische Führungskarriere. Also so, ich bin dann irgendwann mal Führungskraft, Abteilungsleiterin, habe so und so viele Leute unter mir. Das war mir eigentlich nie wichtig. Sondern was mir halt wichtig war, war mich permanent im Job entwickeln zu können, das Gefühl zu haben, ich lerne was dazu, ich komme weiter, ich habe einen Wissenszuwachs, ich habe einen Erfahrungszuwachs, ich lerne neue Themen kennen, ich werde in bestimmten Bereichen sicherer. Und das hat mich jetzt letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin und irgendwie auch in diesem Bereich, den man klassischerweise Führung und MitarbeiterInnenführung nennt. Ich habe das aber nie als Ziel angestrebt, sondern die Motivation dahinter war eine andere, nämlich die ich gerade geschildert habe.
Wir haben ja jetzt einige Sachen aufgemacht. Wie muss eine moderne oder modernere Organisation aussehen? Was gibt's da alles für Aspekte, die es zu beachten gibt? Das ist ja bis hierhin erstmal relativ positiv gewesen. Jetzt würde ich aber zum Abschluss gerne nochmal dahin gucken, wo es so richtig knirscht bei so einem Restrukturierungsunterfangen, ja, und dir gerne die Fragen stellen, ne? Gerade auch da das ja letzten Endes auch deine Organisation ist, die du dich ja mit aufgebaut hast. An welchen Stellen tut denn so ein U-Turn, so ein Organisationswandel richtig weh?
Also richtig weh tut's tatsächlich da drin, wo ich mich von Sachen verabschieden muss, die ich geprägt habe. Also so dieser, na, also die, noch sind wir in einem Unternehmen, glaube ich, der stark vom GründerInnen-Geist geprägt ist, also von meinem und von Christophs. Und jetzt geben wir einen Raum frei, wo auch andere Menschen gestalten können und sich einbringen können. Und das ist natürlich einerseits total schön, aber führt natürlich auch andererseits dazu, dass vielleicht Dinge passieren, die ich so mittelprächtig finde, ne? oder wo ich zumindest große Fragezeichen habe, und führt auch durchaus dazu, dass Prägungen, die von uns kamen, weniger wichtig waren oder über Bord fallen. Und das tut schon manchmal weh. Und vielleicht auch, um vom Wehtun wegzukommen, was mir auch durchaus schwerfällt, ist, dass es auch Entwicklungen gibt, die mir eher fern sind. Also du weißt das, ich war nie ein besonders großer Fan von Homeoffice. Hab aber durchaus für mich reflektiert, dass das was ist, was für uns im Unternehmen eine wichtige Option ist, was sicherlich auch Vor- und Nachteile bringt, und habe mich da jetzt voll drauf eingelassen, das einfach zuzulassen, Homeoffice zuzulassen, das in die Eigenverantwortung der Leute zu legen, wie viel, und darauf zu vertrauen, dass sich das schon alles rütteln wird und dass das letztendlich einen guten Weg findet, und dass, wenn wir merken als Organisation, dass an bestimmten Stellen vielleicht Homeoffice, so wie wir es jetzt nicht machen, funktioniert, dass wir dann auch als Organisation den Weg finden, das wieder anders zu denken. Das sind aber Sachen, die mir nicht leicht fallen. Also, ne, wo ich tatsächlich auch sehr stark dann mit mir selber ins Gericht gehen muss und mir sagen muss, sei mal flexibler, lass es mal zu, lass es uns mal ausprobieren. Nur weil du nicht weil du nichts von hältst, muss es nicht falsch sein.
Und was sind so Stellen, wo du das Gefühl hast, okay, wow, hier tut sich schon was, an dieser Stelle oder an diesen Stellen scheinen sich die Mühen zu lohnen?
Also ich finde das jetzt total toll, wie sich viele auch schon in den Prozess einbringen und auch da, ne, das, was sich jetzt an Freiräumen auftut, für sich nutzen, sich in den Prozess einbringen. Man merkt so eine Energie, die sich im Unternehmen dadurch entwickelt, und auch so ein gemeinsames Ziel, was man jetzt stärker hat und was man verfolgt, und wodurch irgendwie auch sowas, ne, was ich vorher gesagt habe, Lebendigkeit, Spaß oder so, sich dran zeigt. Und wo ich mich tatsächlich drauf freue, ist in diesem Prozess, den wir anlegen, dass sich Einzelne und auch ich sehr viel stärker auf ihre Stärken konzentrieren werden können, denn auf so ein vorgegebenes Stellenprofil, wo man dann irgendwie alles macht, auch wenn es einem vielleicht nicht so liegt.
Ja. Was sind denn das für konkrete Maßnahmen, die jetzt in den nächsten Monaten bei uns noch anstehen, um so ein paar Außenstehenden mal einen Einblick zu geben, wie so ein Prozess aussehen kann konkret?
Also was wir gerade sehr stark machen, ist, dass wir so eher versuchen, von dieser konkreten Stellenbesetzung wegzugehen, sondern uns mal stärker angucken, was haben wir eigentlich für unterschiedliche Rollen im Unternehmen? Und dann Menschen eher den Rollen zuordnen, die sie gerne übernehmen wollen würden, denn den konkreten Stellen. Was letztendlich dann tatsächlich dazu führen wird, kann und soll, dass man mehr in dem arbeitet, wo man seine Stärken sieht, wo man auch seine Motivation sieht. Denn in dem, was ich eben schon sagte, was durch so ein festgelegtes Stellenprofil vorgegeben ist, weil vielleicht gibt es was in diesem Stellenprofil an Rolle, was jemandem anderen viel mehr liegt oder wo jemand anders viel mehr Lust drauf hat. Und dann ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir auch für den Prozess, gerade wenn Teams dann eigenverantwortlicher arbeiten, dann geht es ja trotzdem darum, in dem Bereich, was man macht, eine Orientierung zu haben. Also woran orientiere ich mich eigentlich? Und das ist natürlich unter anderem auch der Grund, warum es ein Unternehmen gibt, also der Purpose, und da nochmal stärker zu gucken und transparent zu kriegen und runtergebrochen zu kriegen, was das eigentlich für uns ist, damit das dann letztendlich auch jeder für sich parat hat und sich daran, ne, orientieren kann. Das ist ja eher sowas wie ein Rahmen. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist jetzt auch was gerade sehr stark anliegt, das nochmal transparenter zu definieren und stärker runterzubrechen.
Dann wären wir auch schon bei der letzten Frage angekommen für den heutigen Podcast, nämlich mit der Frage, Silvia, was ist deine Vision für das Du-Institut in 5 Jahren?
Also erstmal glaube ich, ne, dass das, was wir jetzt gerade machen und was wir angelegt haben, dass das sowieso nochmal ganz anders wird, als ich mir das jetzt vorstellen kann. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch gerade das Spannende und da habe ich auch Lust drauf. Also ich bin echt gespannt, was ich mir jetzt vorstelle, was es werden wird und was es dann in 5 Jahren tatsächlich ist. Weil, ne, also nicht nur, das mache ja jetzt nicht nur ich, sondern das machen wir ja alle und dadurch wird sich das nochmal stark verändern. Aber tatsächlich meine Vision in 5 Jahren ist schon durchaus, dass wir nochmal in mehr Feldern als Unternehmen Wirkung entfalten. Na, also, dass wir nicht nur in diesen vorne beschriebenen Feldern der Kultur und Kreativwirtschaft, sozialen Innovationen, nicht technischen Innovationen unterwegs sind, sondern dadurch, dass sich hier viele stärker eigenverantwortlich einbringen, auch ihre Themen einbringen, dass wir dadurch auch nochmal ganz andere Felder bespielen können. Also, dass wir daraus auch ergebend wahrscheinlich ein Unternehmen werden, was nochmal sehr viel mehr MitarbeiterInnen hat als jetzt, aber nicht als Selbstzweck, sondern einfach, weil wir für uns nochmal zusätzliche Felder definiert haben, in denen die MitarbeiterInnen ihre eigenen Interessen, Stärken, Kompetenzen einbringen können. Und das ist so dieser Bereich, oder die Vision, wie ich sie mir vorstelle, sie ist noch relativ unkonkret, aber es ist für mich so ein lebendiger Organismus, wie so ein Bienenstock, aber vielleicht nicht so durcheinander, wie man sich jetzt einen Bienenstock vorstellt, aber schon, wo alle sehr lebendig, sehr busy sind und sich in den Bereichen einbringen können, wo sie Lust drauf haben. Aber nicht nur im Sinne einer Selbstverwirklichung in dem Sinne, sondern schon auch im Sinne einer gesellschaftlichen Gestaltungsaufgabe.
Ja. Ja, das klingt doch sehr spannend.
Ja, mal sehen, was es dann wirklich wird, ne? Wir sprechen uns nochmal in 5 Jahren, ja, Felix?
Ja, machen wir. Podcast Teil 2 machen wir dann. Genau. Ja, liebe Silvia, dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Programms. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich habe es sehr genossen, das Gespräch mit dir. Und dann an alle, die zuhören, wir sehen uns in der nächsten Folge U-Institut Podcast wieder. Bis dahin, au revoir.